Wer als Tourist Belgien besucht, den mag vielleicht ein Zufallsweg nach dem halbwegs zwischen Brüssel und Antwerpen gelegenen Fort Braindonk führen. Man tritt durchs Haupttor und befindet sich bald in einem Raum, der damals mysteriöserweise Geschäftszimmer hieß. Ein Bild Heinrich Himmlers an der Wand, eine Hakenkreuzfahne als Tuch über einen langen Tisch gelegt, ein paar kahle Stühle. Geschäftszimmer.
Der Schriftsteller Jean Améry, aus Österreich geflohener Jude, Mitglied einer Widerstandsgruppe in Belgien, wurde im Juli 1943 von der Gestapo verhaftet. 1965 war er im Süddeutschen Rundfunk zu hören.
Dann die feuchten, kellerigen Korridore, schwach erhellt von den gleichen dünnen und rötlich leuchtenden Glühbirnen, wie sie damals schon dort hingen. Schwere Gittertore sind immer wieder zu durchschreiten, bis man sich schließlich in einem fensterlosen Gewölbe findet, in dem mancherlei befremdliches Eisenwerkzeug herumliegt. Von dort drang kein Schrei nach draußen. Dort geschah es mir. Die Tortur.
Daumenschrauben gefällig? Über die Erosion der Humanität. Eine deutsche Bestandsaufnahme. Ein Feature von Horst Mayer.
Was mir in dem unsäglichen Gewölbe in Braindonk zugefügt wurde, war bei weitem nicht die schlimmste Form der Folter. Es war vergleichsweise gutartig und es hat auch an meinem Körper keine auffälligen Narben zurückgelassen. Und doch wage ich, 22 Jahre nachdem es geschah, aufgrund einer Erfahrung, die das ganze Maß des Möglichen keineswegs auslotete, die Behauptung, die Tortur ist das fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch in sich bewahren kann.
Am Freitag, dem 27. September 2002, wird in Frankfurt am Main ein 11-jähriger Junge entführt. Der oder die Entführer wollen Jakob von Metzler, dessen Vater Bankier ist, nur gegen Zahlung von 1 Million Euro freilassen. In der Nacht zum Montag, beim Abholen des Lösegeldes, wird ein 27-jähriger Mann von der Polizei beschattet und nachmittags am Flughafen festgenommen. Es ist der Jurastudent Magnus G. Die Beamten der Sonderkommission fragen nach Tatbeitrag, Komplizen und sie fragen, wo ist das Kind? Magnus G. schweigt. Er verlangt, den anwaltlichen Notdienst zu verständigen. Es erscheint auch jemand auf dem Polizeipräsidium und spricht mit ihm. Doch seit dem späten Abend, da das Verhör fortgesetzt wird, ist er ohne Rechtsbeistand. Während der Nacht geht er dazu über, andere zu belasten. Entsprechende Festnahmen und Durchsuchungen führen nicht weiter. Der Morgen graut. Dienstag, 1. Oktober. Seit 3 Tagen fehlt von dem Jungen jede Spur. Magnus G. deutet an, wo der 11-Jährige zu finden sei. Polizisten beginnen damit, ein ausgedehntes Gelände um den Langener Waldsee zu durchkämmen. Das Verhör dauert an, es geht jetzt auf 8 Uhr zu.
Frankfurt, 1.10.2002, Vermerk. Nur für die Handakte der Polizei/Staatsanwaltschaft. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob von Metzler, sofern er noch am Leben ist, in akuter Lebensgefahr befindet. Klammer auf, Entzug von Nahrung und Flüssigkeit, Außentemperatur, Klammer zu, Punkt. Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass, Klammer auf, der Tatverdächtige, Klammer zu, G, nach vorheriger Androhung unter ärztlicher Aufsicht durch Zufügung von Schmerzen, Bindestrich, keine Verletzungen, Bindestrich, erneut zu befragen ist. Punkt.
Niemals zuvor seit dem Ende des NS-Regimes wurde in einer Polizeiakte die Anordnung dokumentiert, dass ein Festgenommener durch Zufügung von Schmerzen zu verhören sei. Verantwortlich zeichnet Wolfgang Daschner, Polizeivizepräsident in Frankfurt, seit 42 Jahren im Dienst.
Also man bekommt ja öfter von Mandanten gesagt, dass man entsprechend behandelt worden ist von Polizeibeamten. Ein solches Mandat habe ich allerdings noch nicht gehabt, bei dem die Folterandrohung sozusagen amtlich schriftlich niedergelegt und von demjenigen, der sie angedroht hat, auch unterschrieben worden ist.
Rechtsanwalt Ulrich Endres, Frankfurt, Verteidiger von Magnus G.
Nein, das ist tatsächlich einmalig. Das ist ein Unikat. Und deswegen habe ich mich ja auch auf dieses Verfahren so eingelassen, weil wir das erste Mal tatsächlich als Verteidiger Beweise in der Hand haben, die so unzweideutig sind, dass man hier davon ausgehen kann, dass der Polizeivizepräsident von Frankfurt tatsächlich das angeordnet hat.
Parallel dazu wurde der Polizeiführer S. Müller beauftragt, zu prüfen, ob ein, in Anführungszeichen, Wahrheitsserum beschafft werden kann. Die von Kriminaloberrat Wenz erhobenen moralischen Bedenken wurden in einer weiteren Besprechung zurückgestellt. Klammer auf, 8 Uhr, Klammer zu, Punkt.
Das sind keine subalternen Polizeibeamten, die da zusammengesessen haben, sondern das sind Kriminaloberräte, das sind Abteilungsleiter, das ist der Polizeivizepräsident. Da diskutiert man in einem deutschen Polizeipräsidium darüber, ob Folter angewendet wird oder nicht. Und dann beauftragt man jemand und dieser Mann geht auch hin, anstatt dass der sagt, Herr Polizeivizepräsident, ich glaube, Sie haben heute Nacht nicht richtig geschlafen. Ich darf es nicht, ich kann es nicht und ich werde es nicht machen. Aber nein, er geht hin und folgt sofort diesem Befehl.
Was dann in den folgenden 25 Minuten geschah, darüber gibt es zwei Versionen.
Kriminalhauptkommissar Ennigkeit wurde angewiesen, den Beschuldigten G. auf die bevorstehende Verfahrensweise vorzubereiten. Punkt.
Was der Vermerk ausklammert, hat Magnus G. am 15. Januar 2003 einem Staatsanwalt geschildert.
Dann bat der eine Beamte, also Kriminalhauptkommissar Ennigkeit, den anderen den Raum zu verlassen. Der im Zimmer verbliebene Beamte kam mir nahe. Er rückte mit seinem Stuhl frontal an meinen Stuhl heran, sodass wir uns direkt in einem Abstand von ca. 10 Zentimetern Gesicht zu Gesicht gegenüber saßen. Er fasste mich an den Schultern.
Magnus G., der an diesem Tag ein weiteres Geständnis ablegt, gibt vor dem Staatsanwalt zu Protokoll.
Er sagte, dass das Ganze kein Spiel und kein Spaß sei. Ein Spezialist wäre mit einem Hubschrauber unterwegs, welcher ein Fachmann wäre und mir große Schmerzen zufügen könnte. Schmerzen, die ich noch nie zuvor gespürt hätte. Die Behandlung würde keine Spuren hinterlassen. Dieser Fachmann sähe aus wie ein Familienvater. Man würde es ihm nicht ansehen. Der Beamte ahmte die Rotorengeräusche des Hubschraubers nach. Der Beamte rückte noch näher und drohte, dass ich mit zwei großen Negern in eine Zelle gesperrt würde, welche sich an mir sexuell vergehen könnten. Der Wortlaut des Beamten war, dass mich die Neger in den Arsch ficken und verprügeln würden, mich am Schwanz lutschen würden und so weiter. Ich würde mir wünschen, nie geboren worden zu sein.
Um 8.25 Uhr teilte Herr Ennigkeit mit, dass G. in Anführungszeichen im Konjunktiv eingeräumt habe, dass Jakob von Metzler tot sei. Später ergänzte er diese Aussage durch den Hinweis auf den Fundort der Leiche. Durch das inzwischen abgelegte Geständnis war die, Klammer auf, angeordnete, Klammer zu, Maßnahme entbehrlich, Punkt. Unterschrift Daschner.
Es hat mich einerseits nicht überrascht und auf der anderen Seite dann doch erschreckt. Denn die Frage, ob man in solchen auswegslos erscheinenden Fällen nicht doch zu körperlicher Gewalt greifen sollte, hat sich im Laufe der Jahre, in der ich Polizeiausbildung betrieben habe, von Generation zu Generation immer wieder einmal gestellt, insbesondere wenn man Geiselnahmen von Kindern hatte.
Hans Lisken, inzwischen Rechtsanwalt, war in Düsseldorf 15 Jahre Polizeipräsident.
Mir ist natürlich auch in meiner dienstlichen Zeit, also als Polizeipräsident, die Versuchung eines solchen Falles einmal an mich herangetragen worden. Aber ich habe das natürlich nicht stattfinden lassen. Ich habe mit den Beamten darüber diskutiert, dass das nicht in Betracht kommt und dass es andere Mittel und Wege gibt, um einen solchen Täter zum Sprechen zu bringen. Und das ist auch immer gelungen.
Wie sich bald herausstellte, war der 11-jährige Jakob schon am ersten Tag in der Wohnung seines Entführers erstickt. Magnus G. hatte das sich wehrende Kind gefesselt, mit einem Klebeband erst den Mund, dann auch die Nase verschlossen und damit seinen Tod durchaus in Kauf genommen, wie er später im Prozess gestehen wird.
Komplizen? Von denen könnte ich nur die Decknamen nennen. Schlupfwinkel? Aber in die wäre man nur nachts geführt worden und die genauen Adressen habe man uns niemals anvertraut. Das aber war den Männern ein allzu geläufiges Geschwätz. Sie lachten verächtlich. Und plötzlich fühlte ich den ersten Schlag. Man darf mich mit der Faust ins Gesicht schlagen, fühlt in dumpfem Staunen das Opfer und schließt in ebenso dumpfer Gewissheit. Man wird mit mir anstellen, was man will. Draußen weiß niemand davon und keiner steht für mich ein.
Meine Damen und Herren, was bringt einen deutschen Rechtswissenschaftler dazu, über Folter zu schreiben und bei bestimmten Fallkonstellationen für die Zulässigkeit von Folter einzutreten? Da denkt doch jeder, es muss sich entweder handeln um einen bösen Menschen oder um einen ahnungslosen Menschen oder jemanden mit dem berühmten kranken Professorengehirn. Ich möchte Sie bitten, mit Ihrem Urteil abzuwarten, bis wir unsere Diskussion abgeschlossen haben. Und ich will Ihnen zunächst erklären, wie ich zu dem Thema Folter kam.
Winfried Brugger, Rechtswissenschaftler aus Heidelberg, hatte am 28. Juni 2001 in Berlin an der Humboldt-Universität eine Premiere. Jahre nach seiner ersten Abhandlung von 1996 zur Frage, ob der Staat ausnahmsweise foltern dürfe, bekam er die Gelegenheit, seine Thesen öffentlich zu verteidigen. Im Streitgespräch mit dem Berliner Rechtswissenschaftler und Schriftsteller Bernhard Schlink. Eingangs berichtete Brugger, wie alles anfing.
Ich beschloss zunächst, typisch Professorengehirn, krankes Professorengehirn, im Heidelberger Klausurenkurs einen passenden Fall zu stellen und die etwa 200 Examenskandidaten den Fall für mich lösen zu lassen. Die Stadt S wird von einem Terroristen mit einer chemischen Bombe bedroht und erpresst. Bei der Geldübergabe wird der Erpresser von der Polizei gefasst und in Gewahrsam genommen. Der Erpresser schildert der Polizei glaubhaft, dass er vor der Übergabe den Zünder der Bombe aktiviert hat.
Wie früher in den Verfahren gegen Kriegsdienstverweigerer üblich, konstruiert Professor Brugger ein moralisches Dilemma. Eine Bedrohung mit katastrophischen Ausmaßen.
Die Bombe werde in 3 Stunden explodieren und alle Bewohner der Stadt töten. Diese würden eines qualvollen Todes sterben. Die schlimmste Folter sei dagegen nichts. Trotz Aufforderung gibt der Erpresser das Versteck der Bombe nicht bekannt. Die Polizei sieht, nachdem eine Evakuierung der Stadt nicht möglich erscheint, nur noch ein einziges Mittel der Gefahrbeseitigung, nämlich das Herausholen des Verstecks der Bombe aus dem Erpresser, notfalls mit Einsatz von Gewalt. Darf sie das?
In Artikel 104 Absatz 1 des Grundgesetzes heißt es:
Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden.
Auch das Völkerrecht statuiert ein striktes Verbot der Folter. Zum Beispiel in Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950. Die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen trat 1987 in Kraft. Selbst im Kriegs- oder Notstandsfall dürfen keine Ausnahmen gemacht werden.
Die Probeklausur indes, die Professor Brugger schreiben ließ, eine Art Milgram-Experiment für Jurastudenten, ergab folgendes Bild. Ungefähr 2/3 der angehenden Juristen kamen zu dem Ergebnis, die Polizei dürfe in dem gestellten Fall foltern. Der eindeutige Gesetzeswortlaut, der keinerlei Ausnahme zulasse, so Brugger, führe zu Konsequenzen, die zuweilen ungerecht und nicht akzeptabel, ja absurd seien. Mit Blick auf andere gleichrangige Rechtsnormen konstatiert er einen sogenannten Wertungswiderspruch des Gesetzgebers. Um diesen angeblichen Fehler zu korrigieren, beruft sich Brugger im Namen der Opfer auf das Grundrecht auf Leben. Dieses müsse abgewogen werden gegen das Recht von Terroristen auf körperliche Unversehrtheit und Menschenwürde. Es sei gar nicht einzusehen, empört sich Brugger im Streitgespräch, dass die Polizei den Bankräuber, der das Leben einer Geisel bedroht, notfalls erschießen dürfe, dass sie aber denjenigen, der sein Wissen um eine tickende Chemiebombe nicht preisgeben will, mit Samthandschuhen anfassen müsse. Nicht die Folter, nein, ihr Verbot, in allen Fällen durchgehalten, führe zu einem ethischen Skandalon, formuliert Brugger.
Das Ergebnis also nach der von mir hier so dargelegten Alternativsicht ist, so erstaunlich das klingen mag, dass die Polizei nicht nur ausnahmsweise in diesem Fall foltern darf, sie muss es sogar in der geschilderten Sachverhaltskonstellation, und die betroffenen Bürger haben einen Anspruch darauf.
Die Relativierung des Folterverbots, wie Brugger sie fordert, dürfte nicht einmal Gegenstand einer Verfassungsänderung sein, die eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments beschließt. Denn die Menschenwürde nach Artikel 1 ist sogar der Verfassungsänderung entzogen. So steht es in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Ich muss gestehen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass ich nicht genau weiß, was das ist, die Menschenwürde. Ich weiß also nicht, ob die Menschenwürde verliert, wer von Polizeileuten geprügelt wird. Doch bin ich sicher, dass er schon mit dem ersten Schlag, der auf ihn niedergeht, etwas einbüßt, was wir vielleicht vorläufig das Weltvertrauen nennen wollen. Der andere, mit dem ich nur so lange sein kann, wie er meine Hautoberfläche als Grenze nicht tangiert, zwingt mir mit dem Schlag seine eigene Körperlichkeit auf. Er ist an mir und vernichtet mich damit. Es ist wie eine Vergewaltigung.
Ja, was soll man von dieser Sache halten? Herr Schlings Kritik wird ja nun sicher gleich folgen.
Also, Herr Brugger, als erstes, ich glaube Ihnen Ihr Beispiel nicht. Und nicht umsonst ist es so oder so ähnlich auch nicht passiert. Ich denke, die Wirklichkeit ist vernünftiger als Ihre Fantasie. Irreale Beispiele führen zu Diskussionen über Irreales.
Wäre es da nicht ehrlicher, über den Fall Hinze zu diskutieren, so Bernhard Schlink in Anspielung auf einen neueren Entführungsfall, in dem der von der Polizei bereits festgenommene Erpresser das Versteck seines Opfers nicht verriet, sodass dieses, eingeschlossen unter einer Autobahnbrücke, vor Kälte und Hunger starb. Aber stellen wir uns einmal vor, die Drohung ist wirklich so furchtbar, dass die Polizeibeamten so erschrecken, wie Kollege Brugger uns über seine Beispiele erschrecken lassen will. Was dann? Soll dann, fragte Schlink, geschehen, was eigentlich undenkbar ist, was in der Tat ein Tabubruch ist?
Um mit kleinen Beispielen anzufangen, der Justizminister, der damals den Anwälten den Kontakt mit den Terroristen verweigert hat, obwohl es das Kontaktsperregesetz noch nicht gab. Der Spion, der jemanden umbringt, weil es um die Rettung des Landes geht. Prinz von Homburg, der den Befehl verweigert oder nicht befolgt und dadurch die Schlacht gewinnt. Natürlich gibt es die Situationen, in denen auch mal Gutes durch den Bruch des Rechts bewirkt wird. Und ich bin auch sicher, dass Polizisten manchmal gröber hinlangen, als sie dürfen. Und vermutlich wird es manchmal auch zu Resultaten führen, dass sie gröber hinlangen, als sie dürften.
Aber darf rechtswidrig erzielte Gefahrenabwehr allein deswegen in rechtmäßige umdefiniert werden, weil sie einem guten Zweck dient? Fragt Schlink. Man mag vielleicht den Polizeibeamten, der Folter anordnete oder eigenhändig vollzog, nach seiner Verurteilung begnadigen.
Aber doch nicht deswegen die ganze Rechtsordnung umkrempeln und das Tabu der Folter brechen. Ich vermute, Kollege Brugger wird damit, dass rechtswidrig bleibt, was in seinem Beispiel doch so wichtig und rettend ist, nicht zufrieden sein. Aber die Welt geht juristisch nicht immer auf. Es gibt die Konflikte zwischen dem Recht und dem Nützlichen, zwischen dem Recht und der Moral. Und mit den Konflikten müssen wir leben.
Friedrich Klein, ein angesehener Grundgesetzkommentator, fragte 1957, ob nicht in bestimmten Fällen, etwa Vergewaltigung oder Mord im Straßenverkehr durch Betrunkene, gewisse Vernehmungstechniken zulässig sein sollten. Zumindest gegenüber besonders ausgekochten Vorbestraften. 1976 veröffentlichte der Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht, CDU, ein Buch, in dem er beiläufig die Frage aufwarf, ob Folter in Fällen terroristischer Bedrohung nicht sittlich geboten sein könne. Und 1977, während der Schleyer-Entführung, soll im großen Krisenstab diskutiert worden sein, ob man nicht mit Gewalt gegen inhaftierte RAF-Mitglieder vorgehen solle. Seit 1996 wirbt Winfried Brugger für eine sozusagen maßvolle und verhältnismäßige Wiedereinführung der Folter und fordert deren Verrechtlichung. Denn das Problem, sagt er, dürfe nicht auf dem Rücken der Polizisten, diesen Ärmsten der Armen, ausgetragen werden.
Der Herr Leutnant, der hier die Rolle eines Spezialisten für Folterungen spielte, hieß Braust. Jetzt passiert's, sagte er rasselnd und gemütlich zu mir. Im Bunker hing von der Gewölbedecke eine oben in einer Rolle laufende Kette, die am unteren Ende einen starken, geschwungenen Eisenhaken trug. Man führte mich an das Gerät. Der Haken griff in die Fessel, die hinter meinem Rücken meine Hände zusammenhielt. Dann zog man die Kette mit mir auf, bis ich etwa einen Meter hoch über dem Boden hing.
Es könne doch nicht Sinn des staatlichen Gewaltmonopols sein, empört sich Brugger im Streitgespräch mit Bernhard Schlink, dem Bürger ein weniger an Schutz zu bieten, als dieser sich notfalls auf eigene Faust verschaffen darf.
Zunächst denke ich, der Alltag der Notwehr in unserer Strafrechtsordnung und in unserem Rechtsalltag ist mit dem, worum es hier geht, schlecht zu vergleichen. Und Herr Brugger, ja, wenn die Polizei die Hand auf die Schulter des Verbrechers legt, dann kann er nicht mehr geprügelt und gelyncht werden. Und wir kennen es doch auch aus den Filmen, oft genug ist es eben nicht der Rechtsbrecher, den die aufgebrachte Menge meint, endlich erwischt zu haben und an dem sie sich austobt. Und deswegen wird er geschützt, und ob er wirklich der Rechtsbrecher ist oder nicht, stellen wir im Verfahren fest und nicht vorneweg.
Er sei jedenfalls froh darüber, sagt Schlink, dass er nicht damit rechnen müsse, im Namen des Gesetzes gefoltert zu werden. Ganz gleich, wessen man ihn verdächtige. Die polizeirechtlichen Probleme des zunächst begründeten Verdachts, der im Nachhinein betrachtet unbegründet ist, des scheinbaren Störers, der sich im Nachhinein als unschuldig erweist, all diese Probleme, betont Schlink, kämen bei Brugger gar nicht in den Blick.
Ich sehe auch das Tabu etwas anders als Sie. Ich denke, wir können jedes rechtliche und jedes moralische Problem sozusagen beweglich machen, indem wir Nützlichkeitsüberlegungen und Verhältnismäßigkeitserwägungen anstellen und abwägen. Wir können alles in Bewegung kriegen im Recht und auch in der Moral. Das Tabu hat die Funktion, in diesen beweglichen Nützlichkeitskalkulationen ein paar Sachen festzuhalten, so festzuhalten, dass wir, wissend, dass sie ihren Preis haben, diesen Preis nicht jedes Mal wieder diskutieren wollen. Lebensschutz. Herr Brugger, Sie reden von Lebensschutz, Sie reden von Hobbes, da geht es um das Bellum Omnium contra Omnes, da geht es wieder um Krieg und Bürgerkrieg, und Sie reden von Welt zugrunde gehen. Sie hängen doch die Sache in einer Höhe auf der wir uns jedenfalls in der Bundesrepublik, in der wir leben, nicht bewegen. Und im Hinblick auf so hohe Bedrohungen wird natürlich alles relativ. Nochmal, wenn es die Menschheit gilt, welches Rechtsprinzip sollte dagegen noch standhalten? Und wenn es eine ganze Stadt oder eine Region gilt, was soll dann ein bisschen Folter noch für eine Rolle spielen? Nein, ich denke nicht, dass es die Aufgabe der Rechtsordnung ist, den Polizisten, und mal sind es Politiker und mal ist es der Arzt, jede persönliche Verantwortung abzunehmen, sondern ob an der Grenze des Rechts die Überschreitung wirklich riskiert wird. Ich denke, das ist sinnvollerweise hochgehängt und sinnvollerweise so hochgehängt, dass man das Tabu nur bricht, wenn man auch die persönliche Verantwortung dafür übernehmen will.
Man kann sich in solcher Stellung oder solcher Hängung an den hinterm Rücken gefesselten Armen eine sehr kurze Weile mit Muskelkraft in der Halbschräge halten. Was mich betrifft, so musste ich ziemlich schnell aufgeben. Und nun gab es ein von meinem Körper bis zu dieser Stunde nicht vergessenes Krachen und Splittern in den Schultern. Die Kugeln sprangen aus den Pfannen. Das eigene Körpergewicht bewirkte die Luxation. Ich fiel ins Leere und hing an den ausgerenkten, von hinten hochgerissenen und über dem Kopf nunmehr verdreht geschlossenen Armen. Tortur. Vom lateinischen torquere, verrenken. Welch ein etymologischer Anschauungsunterricht.
Aber es ist doch bemerkenswert, dass in den letzten 6 Jahren, seit ich zum ersten Mal über das Thema geschrieben habe, nicht ein einziger Aufsatz erschienen ist, der mir geholfen hätte, nun mit meinem eigenen Tabubuch fertig zu werden. Solche Aufsätze gibt's nicht.
Gewissen Geistern muss man ihre Idiotismen lassen.
Mit einem Spruch aus Goethes Maximen und Reflexionen kommentierte Rechtsanwalt Egon Schneider in der Zeitschrift für die Anwaltspraxis die Folterthesen des Heidelberger Juristen. Im Fall Brugger haben es die meisten mit Goethe gehalten. Im Fall Daschner verbietet sich das. Keine fantastische Terrordrohung war da zu bewältigen, sondern Entführung und Erpressung, das heißt eine herkömmliche polizeiliche Gefahrenlage.
Jahrzehntelang hat niemand von uns vermutet, dass die Frage der Folter ernsthaft noch einmal in den Umkreis des Legitimierbaren geraten könnte. Das Einzige, womit man sich laufend beschäftigte, war zu kontrollieren, ob nicht unter der Hand doch gefoltert werde.
Klaus Lüdersen, ehemals Professor für Strafrecht an der Universität Frankfurt am Main.
Aber an den Alltag des Rechtsstaates dachte noch niemand. Jetzt ist dieser Alltag auf einmal da. Und das Merkwürdige ist zunächst, dass nur wenige das Indiskutable registrieren. Wie revolutionär der mühelose Übergang von den immer nur gedachten apokalyptischen Situationen zu den Problemen eines normalen, man muss es sagen, so traurig es ist, Entführungsfalls ist, muss zunächst ins Bewusstsein gehoben werden. Folter soll wieder einen legitimen Platz bekommen, natürlich unter ruhiger, sorgfältiger Abwägung. Dass die Zäsur zu wenig wahrgenommen wird, ist das Auffallende, wenn nicht sogar der Skandal.
Dass einer ein argloses Kind tötet aus blanker Geldgier, lässt niemanden kalt. Dass ein wackerer Polizist zu unkonventionellen Methoden greift, machte auch einen Kommentator der linken Tageszeitung wankelmütig. Der Publizist Burkhard Müller-Ulrich:
Hierzulande reicht es, dass Polizisten einem Schwerverbrecher einen Schrecken einjagen, und schon beginnt eine republikweite Folterdebatte.
Wolfgang Daschner:
Aus dem Kollegenkreis, von meiner Familie und von Freunden habe ich uneingeschränkte Unterstützung erfahren, aber auch von Fremden. Über 100 Anrufe gingen in dieser Sache hier im Präsidium ein. Alles Menschen, die mich ihrer Solidarität versichert haben. Die meisten sprachen nicht für sich allein, sondern riefen an, weil ihr Sportverein, der Stammtisch oder die Clique am Kiosk sie beauftragt hatte. Außerdem kam eine Flut von E-Mails aus dem ganzen Land.
Bei den Tageszeitungen gingen zahllose Leserbriefe ein.
Es ist sehr wohltuend zu wissen, dass es noch wahrhaft beherzte Polizeichefs gibt.
Sie haben meine volle persönliche Hochachtung, Herr Daschner. Und ebenso die beteiligten Beamten.
Ein Staatsdiener wie Herr Daschner, der seinen Dienst ernsthaft verrichtet, kann einen Mörder gar nicht genug foltern, um die Rettung eines armen Kindes zu erreichen.
So viel Eigeninitiative und Zivilcourage hätte ich nicht für möglich gehalten.
Zählt das Leben eines Kindes weniger als das Recht seines Mörders auf freundliche Umgangsformen beim Verhör? Ich, als Mutter eines etwa gleichaltrigen Kindes, empfinde diese Rechtsauslegung als unerträglich.
Menschlich ist alles nachvollziehbar.
Ulrich Endres, Verteidiger von Magnus G.
Ich verstehe jeden Vater, ich verstehe jeden Mutter, die einen Polizeibeamten anfleht, fügt ihm Schmerzen zu, reißt ihm die Haare raus, erstecht ihn oder was auch immer. Nur dann muss der Polizeibeamte als Organ dieses Staates, als Ausdruck der Macht dieses Staates sagen, Frau Müller, Frau Meier, ich darf es nicht.
Ja, ich kann mir die Reaktion in der Öffentlichkeit vorstellen. Der ist schuld, dass das Kind sterben musste. Was erwartet denn das Publikum von der Polizei? Willkür oder Rechtmäßigkeit?
Hans Lisken, ehemaliger Polizeipräsident von Düsseldorf.
Jeder Mensch, der einen Eingriff verlangt, sei es Telefon abhören, sei es verhaften, sei es lebenslang wegsperren, sei es foltern, muss immer zunächst mal sich fragen, möchtest du das auch gegen dich angewendet wissen? Würdest du denn das Todesurteil höchstpersönlich vollstrecken? Würdest du denn foltern? In der Verfassung steht kein Satz, der nicht täglich durch uns selber gefährdet wäre. Sonst bräuchten wir sie ja nicht. Das alles würde ich versuchen, dem Publikum zu erklären.
Rückendeckung erhielt der Frankfurter Polizeivize auch aus höchsten politischen und juristischen Kreisen. Als einer der ersten erklärte der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, es seien Fälle vorstellbar, in denen auch Folter oder ihre Androhung erlaubt sein können. Die sozialdemokratische Bundesjustizministerin signalisierte Verständnis für diese Auffassung. Es folgten Klarstellungen und Dementis, aber die Botschaft, so die Neue Zürcher Zeitung, lautete:
Abwägung von Fall zu Fall tut Not, auch in Fragen der Folter.
Man kann Wolfgang Daschner allerhand vorwerfen, nur nicht, er habe versucht, sich aus der persönlichen Verantwortung zu stehlen. Wohl unmittelbar nach der Befragung im Präsidium gab Daschner jenen Vermerk zu den Akten, der später die Ermittlungen gegen ihn in Gang setzte. Nur zwischen dem Vermerk in Sachen Folter und seinem Bekanntwerden im Februar des nächsten Jahres liegen rund 18 Wochen. Gibt es eine Erklärung dafür?
Nein, ich warte seit dem 1. Oktober darauf. Ich habe noch am selben Tag die Staatsanwaltschaft informiert.
Dieser Vermerk ist dann nicht weiter bearbeitet worden über Monate hinweg, weil derjenige, der dafür verantwortlich ist, in Kur war oder krankheitsbedingt Staatsanwälte nicht zur Verfügung gestanden haben oder wegen einer Fortbildung nicht zur Verfügung gestanden haben. Ich kann nur dazu sagen, bei einer Behörde, die über eine Vielzahl von Staatsanwälten verfügt, ist es insoweit nicht nur merkwürdig, sondern man kann das nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen, dass ein solcher Vermerk, der für jeden Juristen eine derartige Brisanz hat, dass bei einem sofort die roten Lampen angehen müssen, dass dieser Vermerk nicht sofort verwertet worden ist, das halte ich für außerordentlich bemerkenswert.
Wir hätten es nicht bei der Drohung belassen. Die Anwendung von Gewalt als letztes Mittel, um Menschenleben zu retten, müsste auch im Verhör erlaubt sein. Seit längerem fordern viele Kriminalbeamte eine entsprechende Gesetzesänderung.
Wolfgang Daschner hat im Februar 2003, nachdem seine Anordnung ruchbar wurde, zahlreiche Interviews gegeben. Nein, er bereue sein Vorgehen nicht, ja, er bekenne sich. Nur der Folterspezialist, der im Hubschrauber nahte, sei keiner gewesen, stellt Daschner klar. Ein ganz normaler Kampfsportlehrer, der freilich so manchen Griff beherrsche. Und die Geschichte mit den Negern, der Psychoterror, Daschner, der die Praktiken des Kriminalbeamten, den er zur verschärften Vernehmung schickte, nur vom Hörensagen kennt.
Ich halte das für eine Erfindung.
Das hat man bestritten, aber was soll man denn, wenn man das auch noch zugibt, wenn man dann auch noch diese rassistischen und sexistischen Methoden zugeben würde, die möglicherweise nicht durch den Polizeivizepräsidenten gefordert, aber die von diesem Mann, und da habe ich überhaupt keine Zweifel, auch gesagt worden sind, dann würden auch diejenigen, die gutwillig sind, würden sagen, so geht's also nicht. So ein bisschen Folter, na gut, also wenn man demjenigen, der ein Kind umgebracht hat, ein bisschen Schmerzen zufügt, das muss er halt aushalten. Aber wenn man dann mit Negern argumentiert und mit Leuten argumentiert, die einen sexuell missbrauchen, also da ging es dann doch zu weit. Das ist das, was die Leute dann denken. Und deswegen ist das auch nicht zugegeben worden.
Wir hätten alles, um uns abzusichern, in Bild und Ton dokumentiert. Es sollte nichts verheimlicht werden.
Der Schmerz war, der er war. Er enthielt alles, was wir oben schon über die Polizeiprügel ausgemacht haben. Aber nur in der Tortur wird die Verfleischlichung des Menschen vollständig. Aufheulend vor Schmerz ist der Gewalthinfällige, auf keine Hilfe hoffende, zu keiner Notwehr befähigte Gefolterte, nur noch Körper und sonst nichts mehr.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Aussageerpressung. Mindeststrafe 1 Jahr Gefängnis.
Es kommt nicht auf unsere Emotionen an, sondern auf unsere Rechtserkenntnis. Das gehört zum Ertragen des Rechts. Für den Polizisten ist das Recht die Luft, in der er atmet und arbeitet. Und außerhalb des Rechts gibt's für ihn nichts. Das muss ertragen werden, denn wir haben hinter den notfalls den Tod des Kindes nicht zu verantworten. Denn wir tun ja, was wir rechtlich und tatsächlich können. Aber dass wir nicht foltern dürfen, das ist ein Weltprinzip. Daran führt kein Weg vorbei.
Ich spreche nicht von Folter. Ich spreche von der Anwendung unmittelbaren Zwanges zur Rettung eines Menschenlebens. Folter ist die Zufügung von Schmerzen um der Schmerzen willen, nicht um ein Ziel zu erreichen, das man zwingend erreichen muss.
Die Konventionen sind eindeutig. Sie definieren, als Kernelemente der Folter, dass Angehörige des öffentlichen Dienstes einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen zufügen, um ein Geständnis zu erlangen oder einzuschüchtern.
Wo die Polizei alles durfte, was sie könnte, lebten wir in einem Polizeistaat. Der Staat des Grundgesetzes konstituiert sich durch das Grundgesetz. Und außerhalb dessen, was jenseits des Grundgesetzes sich abspielen könnte, gehört nicht zu diesem Staat. Ein Polizist, der also foltert, steht außerhalb der Staatsgewalt. Er übt keine Staatsgewalt aus. Er usurpiert sie, er missbraucht seine Macht. Der darf die Uniform nicht anhaben.
Ich hatte klare Anweisungen gegeben. Keine Schläge, keine Tritte, keine Maßnahmen, die schwere Verletzungen hinterlassen. Das geht zum Beispiel durch Überdehnen eines Handgelenkes. Es gibt am Ohr bestimmte Stellen, jeder Kampfsportler weiß das, wo man draufdrückt und es tut sehr weh.
Die Ratio legis, also der Kern des Folterverbots, ist nicht die Gesundheitsbeschädigung, auch nicht die Körperverletzung, sondern der Angriff auf die Würde des Menschen.
Winfried Hassemer, Professor für Strafrecht aus Frankfurt, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.
Der Betroffene darf im Verfahren nicht zum Objekt gemacht werden. Das ist der Fall, wenn er nicht mehr Person, wenn er ein Bündel aus Schmerzen ist. Das hat mit Gesundheitsgefährdung nichts zu tun. Auch nicht damit, ob man die Verletzungen hinterher noch erkennen kann.
Natürlich muss sichergestellt sein, dass der Beschuldigte bei einer solchen Maßnahme keine bleibenden Schäden davon trägt. Der Einsatz von Hilfsmitteln war von mir ausdrücklich ausgeschlossen worden.
Und wenn aus einem störrischen Gefangenen weder mit Drohungen noch mit Kampfsportgriffen etwas herauszuholen ist, Wie weit sollen die Vernehmungsspezialisten dann gehen? Daumenschrauben gefällig, Elektroschock, gezückte Dienstwaffe oder Faustschläge und Peitschenhiebe? Nach abgezählten Maßeinheiten oder bis der Polizeiarzt die Bewusstlosigkeit feststellt?
Aktenzeichen 16a R26 aus 37. Die angekündigte Besprechung mit der Geheimen Staatspolizei hat in Berlin, Reichsjustizministerium, stattgefunden.
Am 4. Juni 1937 trafen sich ranghohe Juristen und Gestapo-Beamte. Auf der Tagesordnung klare Regeln und Richtlinien für die verschärfte Vernehmung. Ein Oberstaatsanwalt hat alles ordentlich protokolliert.
Derartige Vernehmungen sollen in erster Linie bei Hoch- und Landesverrat vorgenommen werden dürfen. Grundsätzlich sind nur Stockhiebe auf das Gesäß zulässig, und zwar bis zu 25 Stück. Vom 10. Stockhieb an muss ein Arzt zugegen sein. Es soll ein Einheitsstock bestimmt werden, um jede Willkür auszuschalten.
Wer heutzutage Hand anlegen wollte, müsste einige praktische Fragen klären. Wie steht es mit der richterlichen Anordnung der Maßnahme? Hat der zu Traktierende das Recht, einen Anwalt seines Vertrauens zu bestellen? Hätte dessen Widerspruch aufschiebende Wirkung? Und schließlich, da vielleicht mit dem Äußersten zu rechnen ist, müsste neben dem Arzt nicht auch ein Geistlicher hinzugezogen werden, sofern der Proband das wünscht?
Sie sehen ja, 1949 bei Verabschiedung unseres Grundgesetzes hätte niemand in Deutschland gewagt, überhaupt nur über Folter nachzudenken, geschweige denn sie zu propagieren. Aber jetzt, zwei Generationen später, ist das Tabu gebrochen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass gerade von der Polizei viele freiwillig zur Gestapo gegangen sind. Tausende von Polizisten haben sich an den Morden Unschuldiger freiwillig beteiligt. Wenn also heute mir gelegentlich Polizisten gesagt haben, wir sind aber doch besser als unsere Väter und Großväter, dann habe ich da immer ein großes Fragezeichen hinterher gemacht. Die Tatsache, dass man über Folter auch bei der Polizei heute so, ich will es mal euphemistisch ausdrücken, problemoffen diskutieren kann, zeigt ja die Verführbarkeit und das mangelnde Rechtsbewusstsein.
Hans Lisken gibt ein Handbuch des Polizeirechts mit heraus, das seit 1992 erscheint.
Foltern kann jeder, der stärker ist. Der Rechtsstaat aber foltert nicht. Das unterscheidet den Rechtsstaat wesentlich vom Unrechtsstaat.
Ein guter Vernehmungsbeamter tut nichts um des nackten Erfolges willen. Der Erfolg hat keinen Rechtswert. Die Vernehmung hat nur dann dauerhaften Erfolg, wenn die Vernehmung auch später verwertbar ist, wenn sie unbeeinflusst zustande gekommen ist. Was nützt mir eine anscheinend gute Vernehmung, wenn im Prozess gesagt wird, aber man hat mich nicht schlafen lassen?
Ein Geständnis, das durch verbotene Vernehmungsmethoden erlangt wurde, darf nach § 136a der Strafprozessordnung nicht verwertet werden. Der Rechtsstaat kennt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis.
Das Landgericht Frankfurt erklärte sämtliche Aussagen, die Magnus G. vor Beginn des Prozesses gemacht hatte, für null und nichtig. Doch den weitergehenden Antrag der Verteidigung, den Prozess einzustellen, weil die Folterdrohung ein Verfahrenshindernis darstelle, lehnte das Landgericht ab. Bereits die Drohung mit einem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sei zweifellos rechtswidrig. Sie stehe aber dem staatlichen Strafanspruch nicht entgegen, da ein Kapitaldelikt zu sühnen sei.
In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist anerkannt, dass schwere rechtsstaatliche Mängel dazu zwingen können, ein Strafverfahren einzustellen. Jedenfalls in extrem gelagerten Fällen. Für Winfried Hassemer, den Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts, ist die Androhung von Foltermethoden ein Fall, bei dem man an ein Verfahrenshindernis denken muss.
Sollte vom Bundesgerichtshof in der Revision oder vom Bundesverfassungsgericht ein Verfahrenshindernis bejaht werden, dann müssten beim Landgericht Frankfurt die Akten geschlossen werden. Konsequenz: Der mutmaßliche Kindesmörder ginge trotz Geständnis als freier Mann aus der Untersuchungshaft.
Ich würde es heute wieder so machen. Es sei denn, es sagt mir jemand eine andere Möglichkeit, die besser ist.
Man muss langfristig denken. Das heißt, man muss in Situationen notfalls auch hohe Interessen, hohe Rechtsgüter opfern, um nicht langfristig die Zivilität, die Anständigkeit, das Leben können innerhalb einer Rechtsordnung zu gefährden und zu zerstören.
Winfried Hassemer, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.
Ein zentraler Rechtsgrundsatz wie das Folterverbot muss abwägungsfest sein, sonst ist er zunichte. Das heißt, auch in der Stunde der Not wird dieses Verbot nicht gegen ein anderes Rechtsgut abgewogen. Wir stellen uns für den Augenblick gewissermaßen blind und taub, obwohl wir es nicht sind.
Der Widerstand des Rechts, der muss darin bestehen, dass der Dienstvorgesetzte dem Untergebenen, dem Dienstnachgesetzten sagt, Folter, mit der du kommst, als Frage, nein. Aber es gibt auch einen anderen Widerstand für das Recht. Es wird von einem Dienstvorgesetzten etwas Rechtswidriges befohlen. Dann muss der Dienstnachgesetzte, da muss er sagen können, Chef, nein, mein Beamtengehorsam ist nachrangig. Ich gehorche zuerst einmal dem Gesetz und dann dir. Such dir einen anderen oder mach gegen mich ein Disziplinarverfahren. Das halte ich noch aus. Wissen Sie, diesen Widerstand für das Recht, wie ich das immer nenne, den brauchen wir dringender als je zuvor. Daran mangelt es in der Republik. Wir haben zu viele willige Vollstrecker.
Jakob von Metzler wäre am 17. April 12 Jahre alt geworden. Magnus G. wurde am 28. Juli wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Professor Winfried Brugger hat die Gelegenheit genutzt, seine Folterthesen abermals in die Öffentlichkeit zu bringen. Wolfgang Daschner wurde erst Mitte Januar von einem Staatsanwalt zu seinem Vermerk befragt. Die Ermittlungen wegen Aussageerpressung und Nötigung gegen den Polizeivizepräsidenten und seinen willfährigen Kriminalhauptkommissar dauern an. Beide sind noch im Dienst.
Es war für einmal vorbei. Es ist noch immer nicht vorbei. Ich baumle noch immer, 22 Jahre danach, an ausgerenkten Armen über dem Boden, keuche und bezichtige mich. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt.
Daumenschrauben gefällig? Über die Erosion der Humanität. Eine deutsche Bestandsaufnahme. Ein Feature von Horst Mayer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Gabriele Blum, Volker Risch, Josef Tratnik, Gregor Höppner, Bernd Hahn und Kerstin Fischer. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Anna Havemann. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf.